Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 17. November 2025. Es ist wieder Montag und ich finde es schön, dass wir wieder gemeinsam in die neue Woche starten. Und unsere Themen heute, die eignen sich bestens dafür. Wir schauen uns heute mal an, welche Erkältungsmittel Stiftung Warentest eigentlich empfiehlt. Und was wir zum neuen RSV-Antikörper Clesrovimab wissen. Außerdem klären wir, welche Sportarten bei Depressionen helfen können und wie viele Ballaststoffe eigentlich sinnvoll sind. Ich finde, das klingt abwechslungsreich und interessant. Ich hoffe, ihr auch. Dann könnt ihr jetzt einfach dranbleiben. Ich bin Benedikt Richter und ich mache jetzt hier Podcast. Alle Jahre wieder bewertet Stiftung Warentest die gängigen Erkältungsmittel. Und das passend zu der Zeit, in der bei uns die Apotheken voll sind mit Menschen, die dazu beraten werden wollen. Als ich damals angefangen habe in der Apotheke, so vor 13 Jahren, da war Erkältung ehrlich gesagt mein Angstthema, einfach weil man so viel wissen musste und so viel sagen musste. Und bei manchen berühmten Produkten habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen beim Abgeben. Stiftung Warentest hat während der letzten Jahre zahlreiche rezeptfreie Erkältungsmittel getestet und empfiehlt Stand jetzt 28 preiswerte Helfer in 4 Kategorien. Und entsprechend dem klassischen Verlauf einer Erkältung sind diese Kategorien Halsschmerzen, Schnupfen, Husten und Fieber sowie Schmerzen. Schauen wir uns die jetzt mal nacheinander an. Gegen Halsschmerzen gibt es Medikamente mit betäubenden und desinfizierenden Wirkstoffen und solche, die rein physikalisch wirken, indem sie die Schleimbildung anregen. Von 46 im November 24 getesteten Mitteln stuft Stiftung Warentest nur 12 als mit Einschränkung geeignet ein. Die 34 übrigen erhielten das Prädikat wenig geeignet, darunter sämtliche Produkte mit betäubender Wirkung. Unter den 12 empfohlenen rein physikalisch wirkenden Präparaten findet man die Isla-Pastillen und Ipalat-Hydromet. Also Stiftung Warentest legt hier eher den Fokus auf Befeuchtung. Bei Schnupfen empfiehlt Stiftung Warentest Nasensprays mit isotoner Salzlösung, weil die sind gut verträglich und können auch schon bei Kindern angewendet werden. Sprays und Tropfen mit Xylometazolin oder Oxymetazolin hält die Verbraucherorganisation oftmals für unnötig, warnt vor dem Abhängigkeitsrisiko und rät, sie möglichst nicht länger als eine Woche zu verwenden. Im Test Nasensprays mit Salz vom Oktober 22 werden folgende Produkte als geeignet eingestuft und sind für unter 2 Euro erhältlich. Nivolis Meerwassernasenspray, Alta Pharma Meerwassernasenspray und Medikazin Meerwassernasenspray. Im aktuellen Test Hustenmittel vom Oktober 25 erreichten nur 14 von 27 Präparaten das Prädikat mit Einschränkung geeignet, wobei die ExpertInnen durchweg nur einen mäßigen Effekt konstatierten. Pflanzliche Produkte schnitten insgesamt ähnlich ab wie synthetische. Von den als Hustenstiller beworbenen Mitteln erreichte keines auch nur eine eingeschränkte Empfehlung und manche bergen laut Stiftung Warentest Risiken. Zu den preiswerten Mitteln, die genannt werden, zählen Bronchicum Elixier, Prospan Hustenliquid, Mucosavan Hustensaft, ACC Akut 200, Umcalo Abotropfen und Bronchipretsaft TE. Hier bewegen sich die Empfehlungen also in der Apotheke. Schmerzmittel mit den Wirkstoffen Ibuprofen, Paracetamol und ASS können laut Stiftung Warentest leichte bis mäßige Schmerzen und Fieber bekämpfen, wobei ErkältungspatientInnen die Dosierungsanleitung strikt einhalten sollten. Außerdem warnt Stiftung Warentest Menschen mit empfindlichem Magen vor ASS und Personen mit angegriffener Leber vor Paracetamol. Ibuprofen erhöhe laut neueren Studien das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Im Bericht vom Februar 2020 werden dann verschiedene günstige Generika aufgeführt von ABZ, 1A Pharma, Aristo und so weiter. Kombipräparate sind übrigens in der Liste nicht enthalten. Stattdessen rät Stiftung Warentest dazu, jedes Symptom einzeln zu behandeln, weil diese oft nacheinander auftreten und die Intensität von Patient zu Patient stark variiere. In Kombipräparaten enthaltene Wirkstoffe, die in bestimmten Erkältungsphasen überflüssig seien, belasten den Körper und brächten im Zweifelsfall unnötige Nebenwirkungen mit sich. Uns PTA ist das natürlich hinlänglich bekannt und immer Bestandteil unserer Erkältungsberatung. Meiner Meinung nach kann man damit als Patient auch viel Geld sparen, wenn man sich gut beraten lässt. Immer wieder nachgefragt wird auch, was man tun kann, um das Immunsystem zu stärken. Auch hier gibt es von Stiftung Warentest eine klare Empfehlung, und zwar eine Empfehlung, die abrät. Zink kann in sehr hohen Dosen möglicherweise eine bestehende Erkältung verkürzen, sei aber wegen möglicher Nebenwirkungen wie Magenbeschwerden und verändertem Geschmackssinn nicht empfehlenswert. Vitamin C würde laut Stiftung Warentest Infekten nicht vorbeugen, sondern lediglich ihre Dauer geringfügig verkürzen. Zu jeder Beratung gehören natürlich auch nicht-medikamentöse Maßnahmen und die gibt's auch bei Warentest. Mehrmaliges, intensives Händewaschen pro Tag und Verzicht aufs Händeschütteln, Lüften und Luftbefeuchter gegen trockene Heizungsluft, viel trinken, um das Flüssigkeitslevel zu halten und Schleim zu lösen, inhalieren mit oder ohne Kräuter und ätherische Öle, um die Atemwege zu befeuchten und Schleim zu lösen, außerdem das Lutschen von Bonbons zur Anregung des Speichelflusses, der körpereigene Abwehrstoffe enthält, und das Abhärten durch Sauna, Wechselduschen oder Kneipen. Nur für gesunde Menschen. Wir bleiben noch kurz in der Pharmazie, bevor wir in unsere Lifestyle-Themen übergehen heute und sprechen über Clesrovimab, von der EMA jetzt zur Zulassung empfohlen. Weil das Immunsystem von Säuglingen in den ersten Lebensmonaten noch unreif ist, können sie Antikörper gegen das RS-Virus oft nicht selbst bilden. Die passive Immunisierung bietet hier einen entscheidenden Vorteil, weil sie liefert sofort schützende Antikörper, ohne dass eine aktive Immunantwort nötig ist. Nach Einführung von Nirsevimab im Jahr 2023 hatte man auch gute Belege für ein Sinken der Inzidenz bei RSV. Von einer Saison auf die nächste sank sie um mehr als die Hälfte und auch Krankenhausaufenthalte sanken um rund 55%. Clesrovimab könnte diesen Erfolg fortsetzen und die Schutzmöglichkeiten um einen Wirkstoff erweitern. Clesrovimab bindet wie Nirsevimab gezielt an das Fusionsprotein oder F-Protein des RSV und blockiert so das Eindringen des Virus in die Wirtszellen. Durch eine gezielte Modifikation besitzt der Antikörper eine verlängerte Halbwertszeit, sodass eine einzige Dosis ausreicht, um die Säuglinge über die gesamte RSV-Saison zu schützen. Die EMA bewertete das Nutzen-Risikoprofil positiv. Der monoklonale Antikörper zeigt eine gute Verträglichkeit und lässt sich durch seine gewichtsunabhängige Dosierung besonders einfach anwenden. Clesrovimab wird als Fertigspritze intramuskulär verabreicht und kann bei allen Säuglingen vor oder während ihrer ersten RSV-Saison eingesetzt werden. In den Zulassungsstudien war die Verträglichkeit vergleichbar mit Placebo. Am häufigsten gab es eine leichte Rötung oder Schwellung an der Injektionsstelle. Gelegentlich kam Hautausschlag vor. Nach Nirsevimab und Palivizumab ist Clesrovimab nun der dritte monoklonale Antikörper gegen RSV. Alle drei blockieren das RSV-Fusionsprotein, jedoch an unterschiedlichen Bindungsstellen. Dadurch könnten sie sich künftig ergänzen, falls Virusvarianten gegen einen der Wirkstoffe resistent werden sollten. Auf uns PTA kommt hier eine wichtige Aufgabe zu bei der Beratung bezüglich Zeitpunkt, Wirkweise und auch Sicherheit der passiven Immunisierung. Deshalb fassen wir das nochmal kurz zusammen. Clesrovimab schützt Säuglinge in ihrer ersten RSV-Saison vor RSV-bedingten unteren Atemwegsinfektionen und Hospitalisation. Die Dosis wird idealerweise vor oder zu Beginn der RSV-Saison verabreicht. Der Arzt entscheidet anhand des Geburtsdatums und des Saisonbeginns. Der Wirkstoff wird einmalig intramuskulär meist in den Oberschenkel injiziert und in der Regel genügt eine Dosis für die gesamte Saison. Das Sicherheitsprofil war in Studien gut. Wie bei allen neuen Präparaten sollten Säuglinge nach der Gabe auf seltene Nebenwirkungen beobachtet werden. Und damit ihr im Kühlschrank Ausschau halten könnt, das Fertigarzneimittel zum Wirkstoff Nirsevimab heißt Beyfortus. Bei Clesrovimab ist es Enflonsia. Sport macht glücklich. Das sagen mir immer wieder Menschen, die Sport treiben. Mich persönlich macht an Sport nur glücklich, wenn er vorbei ist. Aber auch Läufer berichten ja beispielsweise vom Runner's High und Personen, die ins Gym gehen, die sehen auch alles andere als unglücklich aus, muss ich sagen. Regelmäßige sportliche Betätigung hat zahlreiche positive Effekte auf unseren Körper. Muskeln und Knochen bleiben gesund, das Herz-Kreislauf-System wird trainiert und ein erhöhter Puls sowie eine stärkere Durchblutung wirken sich günstig auf die Gehirngesundheit aus. Es werden unter anderem Botenstoffe ausgeschüttet, die Regeneration der Nervenzellen unterstützen. Immer wieder hört man auch, dass Sport wie so eine Art Antidepressivum wirken kann. Symptome lindern und das Wohlbefinden steigern kann. Aber kann man das jetzt so wörtlich nehmen? Hilft Sport bei Depressionen? In der Behandlung von Depressionen wird körperliches Training meist als zusätzliche Hilfsmaßnahme eingesetzt und hat noch nicht den Stellenwert anderer therapeutischer Mittel. Sowohl in der deutschen als auch in internationalen Leitlinien wird Bewegung ergänzend zur klassischen Behandlung von Depressionen empfohlen. Allerdings unterscheiden sich die Empfehlungen in der Art und Dosierung des Trainings. Ein Forscherteam erstellte jetzt eine Meta-Analyse mit dem Ziel, im Vergleich zu Kontrollinterventionen wie Antidepressiva und Psychotherapie die optimale Trainingsart und Dosis für die Behandlung schwerer depressiver Störungen zu identifizieren. Die Qualität der Evidenz für jede Sportart wurde mithilfe eines Online-Tools bewertet. Abgekürzt heißt es CINEMA, ausgesprochen stets für Confidence in Network Meta Analysis. Ja, und das berücksichtigt Verzerrungen, Ungenauigkeiten, Heterogenität und Inkohärenz. In der Meta-Analyse wurden 218 Studien mit 14.170 Teilnehmenden berücksichtigt. Verglichen mit den Kontrollinterventionen stellten die Forschenden eine moderate Besserung der Depression fest, wenn eine der folgenden Sportarten ausgeübt wurde: Gehen oder Joggen, Yoga, Krafttraining, Ausdauerübungen, Tai Chi oder Qigong. Die Wirkung der ausgeübten Sportart schien proportional mit der ausgeführten Intensität zusammenzuhängen, also je intensiver das Training ausfiel, desto stärker der Effekt. Krafttraining und Yoga wurden laut den StudienautorInnen am besten angenommen. Trotz einiger offen kommunizierter Einschränkungen der Studien sagen die Forschenden abschließend, Sport ist eine wirksame Behandlungsmethode für Depressionen, wobei Gehen oder Joggen, Yoga und Krafttraining am effektivsten sind, vor allem wenn sie intensiv ausgeübt werden. Die Daten deuten darauf hin, dass körperliche Bewegung für Menschen mit und ohne Komorbiditäten und mit unterschiedlich stark ausgeprägten Depressionen gleichermaßen wirksam ist. Na, wenn das jetzt keine Motivation für Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Bevor wir uns jetzt aber alle in unsere Trainingsklamotten werfen, sprechen wir doch nochmal über das große Thema Fiber, also Ballaststoffe. Aktuell trendet der Hashtag FiberMaxing. Und in Beiträgen dazu zeigen Menschen in den sozialen Medien, wie sie möglichst viele Ballaststoffe in ihren Alltag integrieren. In den Videos, die teilweise sechsstellige Aufrufe erzielen, werden passende Rezeptideen geteilt und zur Teilnahme an sogenannten Fiber-Challenges aufgerufen. Meist werden mit dem Fiber-Maxing auch gesundheitliche Versprechungen wie ein besseres Immunsystem und weniger Hungergefühl in Verbindung gebracht. Aber als PTA wird man ja immer hellhörig, wenn irgendwas zum Allheilmittel stilisiert wird. Also schauen wir mal, ob das ein gesunder Trend ist und welche Einschränkungen es gibt. Ballaststoffe sind pflanzliche Nahrungsbestandteile, die vom menschlichen Verdauungssystem nicht oder nur teilweise abgebaut werden können. Sie werden, ganz grob gesagt, in die beiden Kategorien löslich und unlöslich eingeteilt. Zu den löslichen Ballaststoffquellen gehören beispielsweise Äpfel, die Apfelpektin enthalten, sowie Hafer mit Beta-Glucan. Unlösliche Ballaststoffe sind meist besonders faserreich und befinden sich zum Beispiel in einigen Vollkorngetreidearten, Hülsenfrüchten, Weizenkleie sowie Nüssen. Für die Gesundheit des Darms ist eine moderate Menge an Ballaststoffen wichtig. Die Pflanzenstoffe sind Futter für die gesunden Darmbakterien und schaffen für diese Mikroorganismen zudem optimale Wachstumsbedingungen. Außerdem können Ballaststoffe durchaus Verdauung, Blutzucker und Cholesterinspiegel regulieren, sich positiv auf das Darmmikrobiom auswirken, das Sättigungsgefühl unterstützen und das Risiko für bestimmte Zivilisationskrankheiten reduzieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Eine solche Menge lässt sich problemlos durch eine abwechslungsreiche Ernährung mit vielen Vollkornprodukten, ungeschältem Obst und Gemüse erreichen. Beim Fibermaxing werden allerdings Mengen empfohlen, die deutlich über dieses Maß hinausgehen. Bisher existieren keine verlässlichen Langzeitstudien über die Auswirkungen einer dauerhaft sehr hohen Ballaststoffzufuhr, weshalb extreme Trenddiäten wie Fibermaxing mit besonderer Vorsicht betrachtet werden müssen. Übersteigt die Ballaststoffzufuhr nämlich regelmäßig einen Wert von 50 Gramm pro Tag, dann kann das durchaus eine Belastung für den Körper darstellen. Die DGE weist außerdem darauf hin, dass auch ein zu viel einzelner Komponenten zu vermeiden ist. Beispielsweise können Leinsamen nicht unbedenkliche Mengen des Schwermetalls Cadmium aus dem Boden aufnehmen. Die DGE rät deshalb zu einer Begrenzung von maximal 20 Gramm Leinsamen pro Tag. Außerdem können Ballaststoffe die Aufnahme bestimmter Mikronährstoffe wie Eisen in den Körper erschweren. Auch bei Unverträglichkeiten oder Vorerkrankungen sollte man die Steigerung der Ballaststoffzufuhr gut planen. Das gilt vor allem bei bestehenden Magen-Darm-Erkrankungen wie Divertikulose oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Auch die Resorption bestimmter Medikamente kann beeinflusst werden. Vor allem bei Medikamenten mit geringer therapeutischer Breite wie Schilddrüsenhormonen, Antiepileptika oder hormonellen Kontrazeptiva sollte man einen ausreichend großen Abstand zu den Mahlzeiten berücksichtigen. Der Verzehr großer Mengen Ballaststoffe kann zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Krämpfen, Durchfall oder Verstopfung führen. Also Personen, die bisher nur wenige Ballaststoffe konsumiert haben, die sollten die tägliche Zufuhr nur langsam steigern. Zu Beginn sind die löslichen besonders schonend, weil sie seltener zu Magen-Darm-Beschwerden führen als die faserreichen Lebensmittel. Ein Großteil der Ballaststoffe quillt nach dem Verzehr im Körper, weshalb auf eine ausreichend hohe Trinkmenge geachtet werden sollte. Also im Optimalfall stellt man zu den Mahlzeiten immer direkt ein großes Glas Wasser bereit. Verträglichkeit und Verdauung lassen sich zusätzlich verbessern, wenn man die Mahlzeiten gut kaut, das haben wir alle mal gelernt im Kindergarten, und sich über den Tag verteilt ausreichend bewegt. In einigen Videos wird erklärt, dass man durch Fibermaxing leichter Gewicht verlieren kann. Das wird zum einen auf das gute Quellvermögen und zum anderen auf die langsamere Verstoffwechslung der Ballaststoffe zurückgeführt. Auch Heißhungerattacken können durch eine ballaststoffreiche Ernährung vermieden werden. Gelegentlich wird im Zusammenhang mit Fibermaxing sogar ein Ozempic-ähnlicher Effekt angepriesen. Ein zweifelhafter Vergleich. Bei der Gewichtskontrolle spielt immer die individuelle Energiebilanz eine entscheidende Rolle. Werden Ballaststoffe lediglich zusätzlich zur bisherigen Ernährung aufgenommen, dann führt das in der Regel nicht zu einer Gewichtsabnahme. So, und damit sind wir doch top ausgestattet für die kommende Woche, würde ich sagen. Ich hoffe, eure wird schön und stressfrei. Und falls ihr mögt, starten wir nächsten Montag wieder gemeinsam in die Woche. Ihr wisst, wo ihr den Podcast findet. Da findet ihr mich dann höchstwahrscheinlich auch. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und gehabt euch wohl.